Für diese Folge von Unworthy habe ich die beiden Gründer von 43,5, Misha Krever und Oliver Baumgart in Fulda besucht. Wir haben viel über Sneaker gesprochen, über ihr erstes Sneaker-Blog und wie sie 2011 ihren eigenen Store 43,5 gegründet haben. Wie es zu dem Namen kam und mehr über ihr neuestes Projekt Meine Jungs erfahrt ihr in dieser Folge von Unworthy. Viel Spaß! Misha, Olli, danke, dass ich heute bei euch sein darf. Erste Frage, ganz einfach. Was tragt ihr an den Füßen heute?
Ja, erstmal gute Jürgen. Ich habe heute ein neues Modell von der Firma On Running aus der Schweiz an, den sogenannten Cloud Edge High.
Herzlich willkommen, Jürgen. Bei mir ist heute an den Füßen ein Adidas Ultra Boost Undefeated.
Sehr gut. Ich habe mir natürlich extra Mühe gegeben, mir auch ein paar gescheite Schuhe anzuziehen, wenn ich heute zu euch zu Besuch komme. Ich habe ein 4D an von Adidas in Schwarz. Ist leider kein visuelles Medium, aber...
Ist auf jeden Fall schon aufgefallen heute.
Ja, sehr gut.
Positiv
sehr gut, sehr
aufgefallen. Kein Kind von schlechten Eltern auf
genau.
Jeden Fall.
Ihr seid ja seit Jahren auch die erste Wahl für mich, um mich regelmäßig mit Sneakern einzudecken. Und da sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei dem Thema. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, Leidenschaft für Sneaker zu haben?
Also bei mir ist die Story relativ einfach. Ich bin ein Kind von drei Brüdern. Ich habe mein Vater und meine Brüder, die haben alle die gleiche Turnschuhgröße wie ich. Und gab so ein bisschen dann immer so Gerangel um die Turnschuhe. Und ich natürlich, wenn dann losgezogen wurde und es wurde dann was gekauft, ist dann immer so ein bisschen Einheitsbrei für die ganze Family geholt worden. Und da wollte ich rausbrechen und habe dann früh für mich entdeckt, okay, um mich so ein bisschen abzuseilen von meinen Brüdern, dass ich mir da schuhtechnisch immer was rauslasse, was so keiner hat bei mir in der Familie. Das war mir dann immer besonders wichtig, da was so an Füßen zu tragen, was sonst keiner hat. Und habe dann irgendwie festgestellt im Laufe der Jahre, also jetzt sammle ich über 20 Jahre Turnschuhe, dass das dann bei mir so von dem Willen, da was anderes zu haben, wirklich dann zu so einer ernsthaften Sammelleidenschaft geworden ist.
Bei mir war es tatsächlich so, dass meine Großeltern ein Schuhgeschäft hatten und ich bin, ja, bis ich 14 war, circa auch in dem gleichen Haus aufgewachsen und das wurde da auch irgendwann geschlossen, weil meine Großeltern dann letztendlich auch keinen gefunden haben, der das so übernimmt. Und für mich war dann aber irgendwie immer so dieses, ich hatte natürlich, dadurch, dass die Großeltern den Schuhladen hatten, dann auch immer nur, logisch haben meine Eltern natürlich immer nur die Schuhe gekauft, die auch meine Großeltern verkauft haben. Und das hat bei mir dann dazu geführt, dass sobald ich dann irgendwie raus aus der Nummer war und irgendwie mein eigenes Geld hatte, habe ich dann irgendwie angefangen, eben die Schuhe zu kaufen, auf die ich so richtig Bock hatte. So,
ja. Ja, da höre ich so ein bisschen raus. Ich glaube, bei mir war es ähnlich. Also damals waren Turnschuhe, da hat noch keiner von Sneakern gesprochen, wirklich noch was, womit man auffallen konnte. Mein Opa hat immer gesagt, oh Gott, mit den Schuhen ruinierst du dir die Füße, das kann man nicht tragen, das darf man nicht tragen. Die Zeiten sind lange vorbei. Wie ging es denn dann für euch weiter? Also ihr habt, glaube ich, einen Sneaker-Blog irgendwann gegründet, damit angefangen, aber das war ja nicht das allererste, was ihr gemacht habt. Ihr habt ja eine relativ ähnliche Ausbildung gemeinsam ja mehr oder weniger gemacht.
Ja, also wenn du hier so natürlich aufwächst in so einer kleinen Provinzstadt wie Fulda, ist natürlich das Angebot an, heute spricht man ja von Hypebeastern, nicht ganz so groß. Und ich habe damals mit meinem Bruder zusammen Partys veranstaltet. Und Olli hatte in der Tat ein Soundsystem mit Kumpels von sich. Und die Jungs waren dann oftmals und haben bei uns auf Partys dann auch aufgelegt oder wo wir so die Werbung gemacht haben. Und wir sind dann wirklich in der Tat an Ollis Füßen immer so die Turnschuhe aufgefallen, dass das halt so Dinger waren, die du hier sonst so nicht siehst. Und mir war dann auch irgendwie schnell klar, dass das auf jeden Fall keine sind, die es hier irgendwie so im Umkreis von Fulda und Frankfurt oftmals gab. Und darüber kamen wir dann ins Gespräch und ich hatte damals noch in so einem Verschlag unter der Treppe ein kleines Schuhzimmerchen. Also es war wirklich ein paar Regale so zusammengezimmert und da habe ich dann den Olli eingeladen, also sonntags, habe gesagt, komm doch mal rum, Lass uns doch mal so ein bisschen so über einfach Turnschuhe fachsimpeln. Ja, und dann kam der Olli da auch zu mir. Und das war, wir waren beide da gerade noch so in unserer Ausbildung als Mediengestalter. Und Olli meinte dann so, ja, pass mal auf, ich fange jetzt hier gerade so mein duales Studium an, mach das dann und bin dann jetzt erstmal weg. Aber lass uns doch über das Thema weiterhin digital austauschen. Es gibt da jetzt so im Internet ein ganz neues System, das nennt sich so Weblog oder Blog. Ich kann da mal was programmieren und aufsetzen. Und da haben wir auch überlegt, ja, vom Namen her, wieso man sowas nennen könnte. Und natürlich, weil wir da ultra extrem kreativ waren, haben wir das dann auch einfach Sneakerblog genannt. Sneakerblog.de war schon vergeben, also haben wir sogar die Ausweichdomain sneakerblog.net genommen und haben dann auf Deutsch immer so unsere aktuellen weltweiten Lieblingsreleases bebloggt. Und das wollten wir aber nur machen, um uns beiden es eigentlich hin und her zu schicken. Also Olli war halt unterwegs, ich war unterwegs und es ging eigentlich so um den persönlichen Austausch. Guck mal her, den. Ja, und aus der sneakerblog.net-Geschichte und weil wir das ja auch auf Deutsch gemacht haben, ist dann ein paar Jahre später der reichweitenstärkstes Online-Turnschuhmagazin dann geworden. Wir hatten dann eine Zeit lang mehrere befreundete Redakteure, die dann da mitgeschrieben haben. Wir waren dann halt überall auf den ganzen Conventions und Messen in Europa, haben dann Aktionen gemacht mit den ganzen Herstellern, Marken und auch mit allen Shops vor allem, weil wir dann halt immer so hier so Kala Kolumna mäßig überall rumgereist sind und haben dann halt immer so Features gemacht und sind halt so ab 2004 zusammen nebenberuflich und ohne Bezahlung in das Thema reingeschlittert.
Also ich wollte gerade sagen, Geld werdet ihr damit keins verdient haben. Das war reines Hobby, einfach nebenher und pure Leidenschaft.
Naja, es gibt wieder so eine egoistische einen Antrieb bei der ganzen Geschichte. Olli und ich, wir wollten einfach freie Turnschuhe abgreifen.
Ah.
Also wenn du natürlich als Redakteur und damals gab es ja keine Monetarisierungsoption, also haben wir das immer alles gemacht, um halt irgendwie bei den Shops und bei den Marken Turnschuhe for free abzugreifen. Und da ist auch immer so regelmäßig dann ein kleines Battle entstanden, wenn dann die Freiware geliefert wurde, welche Größe die Schuhe haben. Weil natürlich klar war, wenn es die eine Größe hat oder die andere, wem dann der Schuh passt auch am Ende. Und weil wir ja auch des Öfteren immer gefragt werden, wie wir denn überhaupt auf den Namen von uns, von 43,5 gekommen sind, ist das genau die Antwort. Weil die erste Frage damals, immer wenn wir irgendwelche Lieferungen bekommen haben von den Brands oder von den Shops, war dann immer am Telefon, und welche Größe hat der Schuhe? Weil wenn der irgendwie so 43 oder 43,5 hatte, also 43,5 gibt es zum Beispiel bei der Marke Essex als offizielle Größe, dann war klar, der passt sowohl dem Olli, weil Olli hat eigentlich 44,5, als auch mir, weil ich habe 42,5, 43. Und daher war das jahrelang immer als erstes am Telefon die Frage, und welche Größe? 43,5, weil das unsere gemeinsame Schuhgröße ist. Und eigentlich sich immer um die Freiware gedreht hat.
Aber das hört sich eher an, als würdest du besser reinpassen als das Olli. Olli musste sich wahrscheinlich immer irgendwie die Füße ein bisschen kleiner schrumpfen, damit es gut passt.
Nee, das war schon okay. Mischa hat dann halt irgendwie Taschentücher vorne reingestopft und bei mir hat es ein bisschen gespannt, so, ja, aber.
Ach, sehr,
ja,
schön.
Wenn das ist, ich glaube, das ist auch so eine Geschichte von wirklich, was nur Turnschuh-Sammler kennen, dass wenn du einen Schuh hast, den du einfach nur haben willst, dann gehst, den rockst du auch, wenn er dir eine halbe Nummer zu klein ist oder zu groß ist, weil Hauptsache du hast das Ding und kannst es irgendwie, heute sagt man flexen, dass du dann halt wirklich echt auch einfach einen rauskehrst. Aber da sind wir schon wirklich so, neben unseren damaligen Berufen haben wir das halt sehr, ja, leidenschaftsvoll, hobbymäßig einfach gemacht dann.
Das heißt, die Marken, die sind auch schon wirklich auf euch aufmerksam geworden. Die haben das mitbekommen oder habt ihr euch bei denen angedient oder war denen bewusst, da entsteht irgendetwas, da ist eine kleine Community, die ist uns wichtig, das sind Leute, die sich wirklich mit Sneakern beschäftigen, die erreichen Menschen, die man irgendwie so als Meinungsbildner früher bezeichnet hat. Heute würde man es Influencer nennen.
Also wir hatten zu dem Zeitpunkt schon auch diverse Markenkooperationen gemacht. Das war damals noch relativ klein. Das waren kleine Gewinnspiele. Das war mal irgendwie hier, weiß ich nicht, ein Event besucht und so ein kleines Recap fertiggestellt, so in der Kategorie. Und so gegen Ende fing es dann aber auch tatsächlich an, dass so die ersten Affiliate-Systeme liefen und man so ein paar Sachen ausprobiert hat, was dann letztendlich auch für uns eine Entscheidungsgrundlage dafür war, dass wir halt gesagt haben, okay, wenn wir jetzt irgendwie schon an einem Punkt sind, dass wir so hier und da anderen Shops irgendwie das Sales vermitteln, dann würde das ja eigentlich auch funktionieren, wenn wir die Sachen selber verkaufen. So. Und das war dann so der erste Part im Businessplan dann tatsächlich, dass wir gesagt haben, okay, wir haben schon so ein bisschen Reichweite, wir können schon irgendwie Kunden erreichen, müssen jetzt nicht irgendwie anfangen mit einer Printkampagne in der Fuldaer Zeitung und genau, das war dann so das Argument für uns dann auch, um das Ganze mal so ein bisschen auch zu überschlagen, was könnte denn am Ende dabei rumkommen, so, ja.
Wisst ihr noch, wie hoch eure Reichweite war? Wie viele Leute haben das so
bei
Monat gelesen?
Sneakerblog.
Ja.
Oder ist der Olli ist eher so ein bisschen so der Zahlenguru?
Boah, aber tatsächlich, ich habe es mittlerweile nicht mehr auf dem Schirm. Also gegen Ende waren wir hatten wir irgendwie, also so Mittel, ich glaube so 2006 haben wir es irgendwann umbenannt in Sneakerized, wo das dann auch so mehr einen eigenen Markencharakter dann hatte und aber die Traffic-Zahlen, boah, die habe ich
also vergessen, Fall, ist lange her.
Es war auf jeden Fall im sechsstelligen, damals im sechsstelligen Bereich.
Also doch schon.
Was ich mich dran erinnern kann, war, dass wir ein Gewinnspiel gemacht haben, oder das erste Gewinnspiel. Damals war noch ein guter Kumpel von uns, der jetzt bei Adidas ist, der war damals noch bei New Balance, der, ne, Shoutout an Till, der hat mit uns ein Gewinnspiel gemacht und das Gewinnspiel hat Rüdiger gewonnen. Und Rüdiger hat den Schuh, den er gewonnen hat, dann haben wir ihm zugeschickt. Das war ein ganz, ganz toller, limitierter New Balance 1300. Und dann rief der mich an und sagte so, ja, er hat ihn jetzt anprobiert und der passt ihm gar nicht. Und dann sage ich, ja, aber du hast doch 43, den haben wir ja auch verlost. Und dann sagt er, ja, ich habe ja eigentlich 42,5, aber in dem Gewinnspiel habe ich jetzt einfach mal 43 angegeben. Und dann hat er uns über Tage und Wochen malträtiert, weil er gesagt hat, ja, das kann doch jetzt nicht sein und er gewinnt jetzt das und wir müssen doch jetzt dafür sorgen, dass dieser Schuh nochmal aufgetrieben werden kann in seiner Größe. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hat Olli und ich festgelegt, nie wieder wird eine Person, die Rüdiger heißt, in einem unserer Gewinnspiele gewinnen können. Das haben wir dann wirklich an der Stelle festlegen müssen.
Oh Gott, die armen Rüdiger. Ihr seid gemein. Aber womit habt ihr damals euer Geld verdient? Das war ja ein Hobby bis auf Weiteres für euch.
Genau, also ich hatte ja eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, dann nochmal Mediendesign studiert und war zu dem Zeitpunkt in einer Multimedia-Agentur, genau.
Ich habe auch anfänglich meine Medienberater-Ausbildung gemacht, habe dann danach Zivildienst schieben müssen, bin dann bei einer kleinen Agentur in der Nähe gelandet und habe dann ein Angebot von meinem Bruder bekommen, bin dann ins Ausland gewechselt, in das Handelsunternehmen, was er führt, war dann da so ein paar Jahre lang im Ausland gewesen und bin dann wegen der Liebe und meiner Frau wieder zurückgekehrt und war dann im deutschen Ausland in Bayern für ein paar Jahre und habe da dann auch wieder zurück in den Medienbereich gefunden und habe dann da in der Zeit, weil ich ja vorher dann so einen kurzen Exkurs im Handel hatte, gemerkt, dass ich eigentlich wieder gerne zurück würde, so in diesen ehrlichen Tausch von Ware gegen Geld. Und war dann auch echt zu dem Zeitpunkt ziemlich abgefuckt, hat dann auch nicht mehr so richtig Bock gehabt insgesamt. Und dann gab es so einen sagenumwobenen Tag, an den ich mich auch auf jeden Fall noch mein ganzes Leben lang erinnern kann, weil das war im August 2010 und da saßen wir in so einem Biergarten in der Nähe von der Augsburger Innenstadt und ich habe halt mit meinem ältesten Bruder, der schon seit 99 selbstständig ist, gesprochen und der hat halt gesagt, hier, ich bin dein Bruder, ich kann mir das nicht mehr angucken, dir geht scheiße, du musst irgendwas Eigenes machen und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, klar, aber du weißt, wie das ist. Das hängt immer dann mit der Knete zusammen, also so sich selbst zu verwirklichen. Und dann hat er gesagt, ja, mit der Knete, das ist immer ein Thema, aber so als kleine Anschub, Startfinanzierung, würde er da die Hälfte der Knete, die wir für dieses Turnschuhprojekt, weil er hatte das ja mitbekommen, dass da Olli und ich nebenbei so dieses Turnschuh-Ding machen. Und dann hat er gesagt, ich glaube zwar nicht daran, dass das klappen wird, und er hält auch nichts davon, das mit einem Kompagnon zu machen, weil er da selber schlechte Erfahrungen mit hatte. Aber er ist mein Bruder und wir kriegen das geregelt, auch wenn es nicht läuft. Und ja, dann hatte ich die Zusage von ihm in der Tasche, bin heim, hab direkt Skype angeworfen und hab halt hier den ultra gechillten Surfer Baumgart da gerade in Australien erwischt. Ja, und die Reaktion war dann auf jeden Fall ganz so tiefenentspannt, weil Olli dann direkt meinte, in dem Skype-Telefon, also wir haben keine Minute diskutiert, und Olli hat gesagt, ja, dann lass uns das doch machen. Und ich sagte, wie, wollen wir das jetzt echt machen? Und dann, er, klar, dann, wenn du jetzt sagst, wir machen das, dann schreibe ich jetzt eine E-Mail und dann gehen wir das an, sobald ich wieder zurückkomme. Und in dem Moment ist dann eigentlich so, in diesem Skype-Telefonat aus meiner Bude in Augsburg und Olli gerade hier in Australien am, ich glaube, du warst, wo warst du gewesen genau?
Ich glaube, irgendwo an der Ostküste, glaube ich, ne?
Ja.
So unterhalb vom Great Barrier Reef oder irgendwie so die, ja.
Ja, und da ist dann so der Initialmoment für 43,5 gefallen auf jeden Fall.
Olli, wie erinnerst du dich an diesen Anruf? Hast du da noch irgendwie Erinnerungen dran? War das so der eine Moment, wo man sagen kann, ja, stimmt, jetzt sind wir soweit, jetzt müssen wir diese Idee machen, weil die Idee habt ihr ja scheinbar ein bisschen länger gehabt. Also ja, es hört sich jetzt alles so schön linear an, aber ihr habt dieses Blog gemacht, ihr wart damit erfolgreich, habt relativ viele Leute erreicht, und dann lag es ja scheinbar für euch auf der Hand, okay, jetzt müssen wir irgendwie diese Schuhe auch verkaufen.
Genau, aber das Ding ist halt, also klar, wir haben da irgendwie schon ganz, ganz oft drüber gesprochen und dann auch schon überlegt, wo könnte das sein, und findest du eine Ladenfläche in Fulda und wie, mit wem könntest du zusammenarbeiten, ein Shop-Layout machen, die ganzen Sachen, das überlegst du dann natürlich irgendwie alles. Mhm. Aber so dieser Punkt zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch, der fiel mir vielleicht relativ leicht, weil ich gerade irgendwie auch 5 Monate unterwegs war und mir das, ja, ich hatte jetzt irgendwie keine beruflichen Riesenplanungen letztendlich dann. Ich wäre dann wieder in die Agentur zurückgekommen. Aber das hat irgendwie haben wir beide vielleicht einen guten Moment gehabt.
Okay, also ihr habt dann aufgelegt das Telefon und habt gesagt, okay, wir machen das. Und wie hat sich das so die Tage danach angefühlt? Also war das so eine Achterbahnfahrt oder war das eigentlich nur ein dauerndes High die 1-2 Wochen danach? Oder kam dann schon irgendwie erste Zweifel, Überlegung, oh Gott, trauen wir uns das wirklich, was wir uns hier gerade irgendwie in die Hand versprochen haben?
Also bei mir kam tatsächlich gar keine Zweifel, im Gegensatz, ich habe dann irgendwie schon ab dem Zeitpunkt, und ich glaube, wir waren dann noch, also wir waren ja echt noch relativ lange unterwegs dann, aber ich habe ab dem Zeitpunkt angefangen, dann irgendwie abends im Camper zu sitzen und irgendwie schon mal den Online-Shop zu layouten und irgendwie, weiß ich nicht, mir zu überlegen, wie könnte man Fotos machen, wie könnte man die Turnschuhe fotografieren und freistellen und wie baust du da irgendwie eine Photoshop-Automation, damit das alles läuft. Und und Mischa hat angefangen, dann tatsächlich das Ladenlokal zu suchen. Und
ja, ich musste ja erstmal umziehen, zurück von Augsburg, weil ich wusste vom Planungshorizont, aber das war halt auch eine große Entscheidung, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Angebot in Hamburg beim Abendblatt. Meine Frau war ja auch gerade fertig oder dabei, fertig zu werden mit ihrem Studium. Und wir hatten dann wirklich so auf der Agenda, wollen wir jetzt von Augsburg nach Hamburg ziehen oder zieht es uns zurück so in die Heimat? Und dann habe ich ihr das halt so alles erstmal offeriert, was ich da halt vorhab, und mit Olli und sonst was. Und sie hat halt auch auf jeden Fall gesagt, jo, können wir machen. Aber ihr war es auch wichtig, dass ich einen Plan B hab. Und der Plan B, also gerade wenn ich dann halt hier so nennenswerte Schulden bei meinem ältesten Bruder hatte, war halt auf jeden Fall wieder zurück zu ihm in sein Unternehmen zu kommen. Und dann hätte ich da halt meine Schulden abarbeiten müssen, wieder im Ausland. Das war aber für mich zu dem Zeitpunkt vollkommen okay. aber ich hatte gar nicht so die Selbstzweifel, weil ich halt so diese vorher die Probleme hatte, weil ich halt aus einer Familie komme mit Selbstständigen. Also mein Vater ist selbstständig, mein ältester Bruder ist selbstständig, mein Zwillingsbruder ist selbstständig. Und ich kannte eigentlich immer nur das seit Kindesbeinen an mit dem Thema Selbstverwirklichung. Also wenn mein Vater eine Idee hatte für sein Unternehmen, dann hat er das einfach umsetzen können und machen können. Und wir haben ja da auch immer geholfen bei den ganzen Sachen. Und genauso war das beim meinem Bruder im Unternehmen. Und ich habe halt in der Zeit gemerkt, als ich wieder Angestellter war, dass ich da mehr dran kaputt gehe, an diesem, ich kann mich nicht verwirklichen und du hast eine Idee und willst was umsetzen. Und jeder zeigt dir halt Schranken auf. Also gerade in so einem Konzern wird ja gerade von dir erwartet, dass du machst, für was du letztendlich auf der Payroll stehst. Und daran bin ich eigentlich mehr kaputt gegangen als so an dieser unternehmerischen Freiheit, nenne ich es jetzt mal. Und ich finde, also Zweifel oder so hatte ich auf jeden Fall in der ganzen Zeit oder die haben mich, deswegen hatte ich keine schlaflosen Nächte. Es war dann eher so Ladenlokal finden, dann haben wir eins gefunden, dann ging es um die Verhandlung der Ablösesumme mit der alten Besitzerin von dem Laden. Die hatte ja dann so noch Interieur drin. Das war so ein altes Schmuckgeschäft und die hatte da relativ viel in die Decke und den Boden und die Rückwand investiert und wollte dann halt richtig Knete von uns sehen und so weiter. Und das waren dann eher so diese anfänglichen kleinen Geschichten, so die Hürden, die dann halt zu nehmen sind. Und
wie hat denn euer Umfeld reagiert? Also du hast aufgelegt in Australien, bist zu deiner Freundin gegangen, hast ja so, ich kündige jetzt, ich mache jetzt einen Sneakerladen auf. Oder war dir da schon lange klar, dass das eigentlich deine Bestimmung ist und sie hat war erleichtert, dass es endlich losgeht?
Nee, es war tatsächlich eher so, dass also wir hatten ja schon in den Monaten vorher auch viel darüber gesprochen. Ich glaube, das, ich weiß nicht, vielleicht war dieser Entscheidungspunkt war vielleicht auch schon so ein bisschen überfällig, da wirklich zu sagen, wir machen es jetzt oder wir machen es nicht. Ich glaube, sie hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es dann wirklich so schnell passiert. Also wirklich dann, ich bin ja wiedergekommen direkt aus Australien, bin vom Frankfurter Flughafen dann sozusagen war die Willkommensfeier im neuen Laden mit komplett Familie und alles. Und also ich war natürlich sehr weit weg. Entsprechend habe ich natürlich auch so von meinem familiären Umfeld nicht so ein direktes Feedback bekommen, wie wenn ich jetzt irgendwie zu Hause am Mittagstisch sitze und sag, ja, ich habe übrigens gekündigt, ich verkaufe jetzt Schuhe so. Ne? Aber so an sich, ich glaube, für unsere Frauen war klar, dass, also für meine Frau war es keine Umstellung, weil ich habe vorher studiert und mehr oder weniger hat mich die 3 Jahre vorher schon durchgefüttert. Und wir hatten halt zumindest noch so diesen Backup-Plan, wenn das nichts funktioniert in der Anfangszeit, dann schrubben wir halt irgendwie Webseiten so. Ne? Und das war auch so das erste Jahr. Also wir haben das erste Jahr irgendwie teilweise die Inneneinrichtung vom Laden irgendwie mit Webseiten gegenfinanziert.
Wir konnten uns dann irgendwann die Ladeneinrichtung nicht leisten. Also haben wir der Schreinerin, die den für uns gebaut hat, eine komplette Corporate Identity inklusive Website und sonst was verkauft und haben ihr das dann echt so schön geredet, dass weil es da dann zu so ein paar Sachen kam, Kosten, die ungeplant waren. Also da hast du das schon am Anfang auf jeden Fall so, musste man sehr kreativ sein mit, was sonst so der Bauchladen von einem noch hergibt. Aber das hat man auch bewusst so mit eingeplant. Also deswegen steht auch noch bei uns in dem ersten Gewerbeschein drin, bei 43,5 in der Tätigkeit, Handel mit Schuhen und Mediendienstleistungen. Weil das war für uns klar, dass wenn wir dann mal irgendwie, keine Ahnung, haben, eine Flaute in so einem heißen Sommer und sitzen im Laden, dann hat Olli nicht gesagt, ah ja, dann schrubben wir halt hier Websites und machen irgendwelche anderen Logo-Designs und sonst was und halten uns damit dann halt über Wasser.
Und wenn es vorne geklingelt hat, seid ihr aufgestanden, habt einen Schuh verkauft und wieder nach hinten und habt quasi weiter Design.
Genau.
Du sagtest gerade, du bist zurückgekommen und der Laden war schon fertig oder er war schon angemietet?
Der Laden war schon angemietet, genau.
Ja. Oha, Wie habt ihr denn das gemacht? Musstet ihr irgendwie nicht eine Firma gründen oder ähnliches? Oder hat Micha das erstmal alles alleine geregelt? Und
wir haben die erste Monatsmiete ging noch auf deinen Namen, glaube ich. Und ja. ich habe mich noch von Neuseeland aus arbeitssuchend gemeldet, um den einen Tag, also um das rechtzeitig hinzubekommen, dass ich dann wiederkomme, einen Tag arbeitslos bin. Und genau am nächsten Tag haben wir dann die GbR angemeldet.
Ja. Also Olli war einen Tag auf dem Blatt arbeitslos. Wir hätten auch theoretisch den 1. April wählen können, aber da hatten wir beide keinen Bock drauf. Also es war dann der 1. April 2011, weil wir hatten keinen Bock, dass es ein April-Scherz wird. Dann war noch mal ein Tag dazwischen und dann haben wir es am Montag da drauf. Also es war dann der 4. April 2011, wo wir dann hier in der Stadt Fulda gestanden haben und haben für 20 Euro beide unseren GbR-Wisch dann in der Hand gehalten.
Sehr gut. Keine GmbH, sondern volles Risiko, dass ihr mit allem haftet.
Davon hatten wir zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung, weil wir sind einfach dahin geschlappt und haben gesagt, wir wollen einen Turnschuhladen aufmachen. Und da hatten wir uns zu dem Zeitpunkt gar nicht mit sowas wie Rechtsform und sonst was auseinandergesetzt, sondern haben einfach gesagt, wie können wir am schnellsten starten? Und also wir hatten klar natürlich schon auch einen Businessplan. Wir hatten ja auch so eine Förderung, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Das heißt, wenn du raus aus der Arbeitslosigkeit rein in die Selbstständigkeit ging, gibt's ja auch so Förderungsmodelle. Das war damals auch noch relativ einfach, wobei uns dann damals der Dude von der IHK so richtig gestriezt hat. Zu dem musste ich dann auch noch mal zweimal hin, weil nur wenn der diesen diese Präsentation unterschrieben hat, hast du auch vom Arbeitsamt die Knete bekommen. Und der hat dann halt immer so nachgefragt, so warum kauft jetzt jemand einen Adidas Superstar bei euch und nicht bei Adidas direkt? Was sind die Gründe? Und dann habe ich mich da um Kopf und Kragen geredet und irgendwie erklärt mit Positionierung und Limited Editions und was weiß ich, gell? Und irgendwann, glaube ich, der hatte keinen Bock mehr, hat er das dann uns unterschrieben und mit dem konnten wir dann dahin und haben halt auf jeden Fall die Förderung dann für die ersten 13 Monate war das, glaube ich, ne? 9 plus 4 oder so, irgendwie.
Ich glaube, es waren sogar nur 9.
Ja, ja, hast du das dann bekommen und so war dann auch so ein bisschen so das Haushaltseinkommen zumindest, irgendwie anteilige Miete daheim, Krankenversicherung und vielleicht irgendwie noch mal einmal im Monat den Kühlschrank bezahlen oder so. Aber in der Anfangsphase haben definitiv unsere beiden Frauen dafür gesorgt, dass daheim die Knete reinkommt, auf jeden Fall.
Und warum habt ihr überhaupt einen Laden aufgemacht? Ihr habt ja eigentlich einen Blog gehabt, ihr hattet Reichweite, da wäre es ja naheliegend gewesen zu sagen, wir machen einen Online-Shop und das war's, ein Laden. Muss ich mieten, Kaution hinterlegen, ich muss ihn ausbauen, all diese Dinge und dann noch in Fulda. Das ist ja wahrscheinlich eine Frage, die euch auch oft gestellt wird. Oh mein Gott, wie kann man einen Sneakerladen in Fulda aufmachen? So groß ist die Stadt ja nun nicht und vielleicht haben die Leute hier auch nicht unbedingt auf einen Sneakerladen gewartet.
Das ist tatsächlich eine Geschichte. Wir hatten nie Bock, einen Shop auf der grünen Wiese irgendwie aufzubauen, weil für uns also es ist nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Komponente bei uns. Wir sind der Meinung, ohne einen Shop, ohne eine Location, wo du nah an deinem Kunden dran sein kannst, funktioniert das nicht. Das heißt, das, was ja letztendlich passiert, das, was du irgendwie den Austausch, den du mit Kunden haben kannst, die Möglichkeit der Inszenierung, Events, was auch immer, hat bei uns einen riesengroßen Stellenwert und es kannst du nur authentisch erzählen, wenn du auch wirklich einen Laden hast. Davon abgesehen gab es damals klipp und klare Regularien von Lieferanten, die gesagt haben, alles klar, ihr müsst einen Laden haben. Aber so dieses, das ist ja immer so das, was wir versuchen. Also für uns ist nach wie vor die ideale Welt eigentlich Retail. Und die Möglichkeiten, die du eben hast im Retail, du kannst Produkte anfassen, du kannst ins Gespräch kommen mit Leuten, du kannst dich austauschen mit irgendwie Gleichgesinnten. Das ist eher so, dass wir versuchen, das möglichst gut auf online zu übertragen. Und das ist ja eigentlich, für uns noch nie irgendwie die heile Welt oder die ideale Welt, sondern es war immer so die real existierende Welt, die wir versuchen, online möglichst gut darzustellen. Und das war von vornherein so das Ding für uns und eben, dass wir von Stunde eins gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht verkaufen, wir wollen jetzt nicht irgendwie einen Schuh ins Regal stellen und warten darauf, dass jemand reinkommt und ihn kauft, sondern wir wollen die Geschichten hinter den Schuhen erzählen. Und das war so diese Storytelling-Komponente, vielleicht auch, also mit Sicherheit durch diese lange Zeit, wo wir einfach jahrelang nichts anderes gemacht haben, als irgendwie die Hintergründe zu Schuhen zu recherchieren und das irgendwie in einem Blog zu posten. Das war letztendlich so der Grundstein für das, was wir gemacht haben dann auch.
Und am 11.06.2011 ging es los. Wie waren so die ersten Tage? Also die Feier war vorbei, die Freunde und Familie war weg. Ging es direkt los, dass man den Eindruck hatte, super, jetzt kommen hier Leute rein. Da haben die Leute hier in Fulda drauf gewartet. Endlich können sie sich da Schuhe kaufen.
Es war grausam, weil der Online-Shop war ja nicht direkt. Der Online-Shop war nicht direkt am Start. Also sie hatten dann mit unseren Jungs, die das alles für uns machen, weil ich am 22.07. Geburtstag habe, also Eröffnung war dann am Samstag, den 11.06., wo wir dann auf jeden Fall auch erstmal noch ein, zwei Tage gebraucht haben, um die Eröffnungsfeier zu verdauen. Und dann hast du natürlich schon so auch im Laden gesessen und gewartet und hast natürlich irgendwie jeden Kunden, weil das waren am Anfang auch echt nicht viele, dann natürlich probiert, so gut wie es geht, abzuholen. Aber in der Regel stand der Laden sowieso immer nur voll mit Freunden und Bekannten und gar nicht so vielen, die was kaufen wollten. Und dann ging halt der Online-Shop knapp einen Monat später noch online. Das war dann so das Geburtstagsgeschenk von unserer Agentur, weil sie gesagt haben, wir kriegen das Ding noch an deinem Geburtstag online. Und es war dann wirklich auch so kurz um 23 Uhr, paar 50 an meinem Tag online. Direkt dann, also wir haben dann auch den Geburtstag noch im Laden gefeiert. Mein bester Freund ist nach wie vor auch immer noch der erste Besteller bei uns im Shop, weil er dann noch direkt dort in der Nacht vom Handy aus online den ersten Schuh bestellt hat, wo ich ihm dann auch gesagt habe, ey, den hätte ich dir doch jetzt auch hier verkaufen können. Da sagt er, nee, ich wollte der erste Kunde in meinem Online-Shop sein, der ist da so ein bisschen speziell. Und dann haben wir halt die Tage da drauf echt immer so vor unserer Auftragsmaske gesessen, haben die ganze Zeit irgendwie F5 gedrückt und haben halt gewartet, dass Aufträge reinkommen, was aber nicht so der Fall war. Und dann hat es ein paar Tage gedauert und dann kamen auf jeden Fall so die ersten Bestellungen rein, weil wir dann natürlich so ein paar andere befreundete Magazine angesprochen hatten, die dann über uns berichtet haben, haben dann irgendwie auch dann mal so Features gemacht, 43,5 in Fulda, Ladeneröffnung, haben jetzt auch einen Online-Shop und so weiter. Und dann ging's aber eigentlich mit so einer kleinen Verzögerung dann sukzessive los, so dass wir dann eigentlich Weihnachten rum die ersten Bestellungen dann reinbekommen haben. Aber was man auch dazu sagen muss, in der Anfangszeit hatten wir ein spezielles Turnschuhmodell, der jetzt neulich gerade nochmal in so ein paar Gruppen aufgepoppt ist. Das war nämlich ein Opel Motorsport Turnschuh, den wir über einen Kontakt aus Süddeutschland von einem Bekannten hatten. Und da waren wir halt weltweit die einzigen, die diesen Schuh hatten. Die haben auch nur 35 Euro gekostet, waren wirklich Vintage. Also jeder Schuh sah da anders aus, je nachdem, wie und wo er gelagert wurde. Und das war so ein Altbestand. Und das war eigentlich so unser erster Hype-Sneaker, den wir bei 43,5 hatten. Und den haben wir teilweise bis auf die Insel La Réunion, das ist ja so vorgelagert bei Madagaskar, an einen ehemaligen Opel Rallye-Fahrer, und der Schuh hat 35 Euro gekostet und der Versand dahin hat ein Vielfaches mehr gekostet. Der Schuh war auch anderthalb Monate unterwegs, bis er da war, und so hat es dann halt alles Schritt für Schritt Fahrt aufgenommen in der Zeit.
Was irgendwie ein Problem überhaupt Adidas und Nike davon zu überzeugen, Ware bei euch in den Laden zu stellen? Oder haben die sofort gesagt, klar, wir kennen euch, wir haben irgendwie gesehen, was ihr mit Sneakerized gemacht habt, da vertrauen wir euch und deswegen ist es eine gute Sache, wenn ihr unsere Produkte bekommt. Also weil ich habe ja das Problem, zum einen muss ich Leute in den Laden kriegen, aber ich brauche auch die richtigen Sachen. Ohne Adidas, Nike ist es wahrscheinlich schwierig, einen Sneaker-Store zu machen.
Also das in den ersten Terminen, die ich da bei den Herstellern hatte, zu dem Zeitpunkt war der Olli ja auch noch in Australien, weil du musst ja die Ware vorordern. Das heißt, wir bestellen ja in der Regel Ware, die dann erst 6 oder 9 Monate später verkauft wird. Also war ja die große Challenge, dass wenn wir im Juni aufmachen, dass wir dann halt auch nicht dastehen und der ganze Laden ist leer. Von daher nach der Entscheidung im August bin ich ja dann direkt auch losgezogen mit noch dem geliehenen iPad von meinem Friseur, wo ich die Präsentation, die der Olli aus Australien mir geschickt hatte, und war dann auf der Bread and Butter in Berlin und habe mir da halt am Adidas-Stand und dann bei den Nike-Dudes und so weiter uns präsentiert. Aber das war auf jeden Fall einer der beiden zentralen Vorteile. A, dass Olli und Mischa von Sneakerized, dass wir nicht unbekannt waren in diesem Turnschuh-Bereich und dass wirklich Fulda eine komplette weiße Weste war im Turnschuhbereich, weil in anderen Städten waren die Accounts schon vergeben. Also wenn du jetzt gesagt hättest, wir starten mit dem Konzept in, keine Ahnung, Hamburg oder Berlin oder sonst wo, wo halt einfach alle Accounts und alle Sachen schon vergeben waren. Und so konnten wir dann halt zu den Herstellern, die dann gesagt haben, so, ey, wir können euch direkt Ware verkaufen. Das kollidiert nicht mit irgendwelchen anderen Accounts. Fulda, wir wissen zwar nicht, wo das ist, aber ihr seid gute Jungs und wir trauen euch das zu. Und von daher konnten wir da halt auch direkt mit den Marktführern da ins Gespräch kommen. Und das hat natürlich klar in der Anfangsphase uns unheimlich geholfen dann an der Stelle.
Und habt ihr mal überlegt, Sneakerized als Namen zu nehmen? Weil ihr hättet ja ohne Probleme diese 6-stellige Zahl an Traffic direkt auf der Seite gehabt. So war es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das rüber zu shiften auf 43,5.
Wir hatten das tatsächlich, also wir haben es mehrmals überlegt und waren auch hin und her gerissen. Der ursprüngliche Plan war ja aber zu dem Zeitpunkt auch Sneakerized tatsächlich noch weiterzuführen auch. Und das parallel zu betreuen sozusagen, was dann letztendlich irgendwie 2 Jahre gut ging. Und als es dann bei 43,5 so viel wurde, konnten wir irgendwann Sneakerized nicht mehr weiterlaufen lassen. Aber das waren für uns so zwei getrennte Baustellen. Irgendwie wollten wir es nicht irgendwie wollten wir es nicht durchmischen irgendwie auch, sondern wollten wirklich dann irgendwie so die eine Geschichte neu starten. Es hätte ja auch sein können, nach einem halben Jahr geht das Ding komplett in die Hose und dann wäre Sneakerized auch futsch gewesen sozusagen. Ne? Ja.
Wann war denn so der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, verflucht, das funktioniert, was wir hier machen? Also wann war das so das erste Mal, dass ihr euch zurückgelehnt habt und sagt, ich glaube, das funktioniert?
Also ich glaube, so die ersten 2 Jahre waren auf jeden Fall richtig, richtig, richtig hart. So gerade so der schwierigste Punkt war auch an dem Zeitpunkt, als dann der Gründungszuschuss dann wirklich auslief, wo du dann wirklich, also wo es dann einfach keine Knete mehr gab von extern und wir dann wirklich gucken mussten, okay, was machen wir denn jetzt? Zahlen wir uns jetzt was aus? Zahlen wir uns jetzt nichts aus? Wie viel zahlen wir aus? Wir haben dann irgendwie anfangs irgendwie so gerade so irgendwie die Krankenversicherung ausgezahlt und so ging das dann irgendwie auch einige Monate. Und so wirklich die ersten schwarzen Zahlen haben wir dann schon relativ früh geschrieben, aber natürlich, das hat ja zu dem Zeitpunkt noch nicht bedeutet, dass wir unseren Gehalt ausgezahlt haben, gerade in der GbR-Konstellation. Und so nach, naja, 2, 2,5, 3 Jahren ging es dann so langsam und wir haben so die ersten, so das erste Mal dann irgendwie gesagt, okay, wir zahlen uns jetzt regelmäßig was aus und dann ging es so langsam los. Und was dann natürlich kam, war so das absolut Unvorhersehbare, dass wir halt irgendwie dann so aus so einer Nische, dass sich der Gesamtmarkt einfach komplett anders entwickelt. Wir sind ja noch wirklich in einer Nische gestartet und das, was da nachkam, konnte ja auch keiner auf dem Schirm haben. So.
Ja, aus heutiger Sicht kann man sich gar nicht vorstellen, dass Sneakers mal vor ein paar Jahren noch nicht ganz so angesagt waren wie heute und dass sie jeder trägt. Aber ihr habt auch so richtig schlaflose Nächte gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Doch, da waren einige dabei. Ja,
und ich finde das ein schönes Beispiel, weil es zeigt einfach, man braucht dann eine Menge Atem. Also es ist nichts, was in 2, 3, 4 Monaten funktioniert und dann kommt das Geld rein und dann kann man irgendwie auf einmal gut leben, weil man selbstständig ist. Das ist ja ganz oft der Eindruck, den andere haben, wenn sie so von außen drauf gucken und sagen, hey, ihr habt doch da einen schicken Laden und die Webseite ist auch irgendwie da und da sind doch irgendwie viele Produkte drauf. Mensch, euch muss doch irgendwie gut gehen. Aber ihr müsst ja irgendwie Lieferanten bezahlen. Ihr habt irgendwie wahrscheinlich Ware eingekauft, die sich nicht so besonders gut verkauft hat. Manches hat sich gut verkauft, davon hatte man nicht genug. Und gleichzeitig muss man nachbestellen, aber irgendwie der Cashflow war nicht so richtig da. Habt ihr das alles irgendwie aus eigener Kraft so stemmen können oder ging das alles mit dem Startkapital, was dein Bruder dir geliehen hat?
Ja, wir hatten das Startkapital, hatten wir ja zur Hälfte über hier eine lokale Bank gemacht, wo Ollis Mama arbeitet, die uns das, dann da den Kontakt vermittelt hat und die Hälfte ging über meinen Bruder. Und wir hatten auch da so das Geld immer so auf so einem gesonderten noch Konto liegen, weil wir halt gesagt haben, wir wollen nie Geld ausgeben, was wir gar nicht haben. Also es war immer so eine selbstfinanzierte Geschichte und wir hatten nie irgendwie so Ideen zu sagen, wir nehmen irgendwie extern Geld auf, um Ware zu kaufen oder um irgendwelche Investitionen zu tätigen. Das klingt natürlich aus heutiger Logik und wenn man sich andere Konzepte anguckt, ist das natürlich überhaupt gar keine Variante mehr, die da irgendwie tragfähig ist zum Teil. Aber diese Selbstfinanzierung und keinen sonstigen externen Leuten Rechenschaft schuldig sein zu müssen, das war auf jeden Fall schon immer so eine Einstellung, die der Olli und ich bis heute auch treu geblieben sind. Und das hat dann aber damals deswegen so gut funktioniert, weil wir halt genau mit 2012 und 2013 wirklich in so eine in einen aufschwingenden oder einen Aufschwung vom Sneaker-Hype reingeraten sind, den wir ja gar nicht so bewusst geplant haben. Und wir hatten dann natürlich durch unsere Online-Reichweite und durch unsere Aktionen, die wir damals dann direkt immer gemacht haben, weil halt mit unserem Marketing-Background waren wir ja nie so irgendwie die BWLer. Also wir haben gar nicht so irgendwie stark irgendwie uns die BWAs, ich weiß nicht, kam immer einmal im Monat die PDF vom Steuerberater, wo er dann gesagt hat, ja, hier so und das, und wir haben dann immer nur angerufen, ist noch alles in Ordnung, also oder müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, weil wir haben hier gerade die Inszenierung und wir wollen jetzt gerade die Party schmeißen und wir wollen gerade das, und wir haben dann meistens immer nur angerufen, wir wollen die und die Marketingaktion machen, können wir uns das leisten, ist dafür genug Geld da, und entweder gab es dann ja oder nein, oder dann ging es ja auch los mit dem Thema Mitarbeiter, dann rufst du halt auch an, ja, wir haben jetzt hier die und die, den und den, können wir uns das leisten, ja, nee, müsst ihr noch das und das mehr verkaufen, gut, okay, also es war immer so eine Hands-on-Mentalität bei uns, dass wir halt wirklich gesagt haben, wir wollen Turnschuhe verkaufen, wir sind Schuhverkäufer, wir wollen das Thema mit unserem Blickwinkel, mit unserer Brille dem Kunden da draußen zeigen. Olli hat ja dann auch aufgrund seiner Fotografieleidenschaft schon ganz, ganz früh angefangen, die Turnschuhe auch zu inszenieren. Also heute ist das ja gang und gäbe und heute macht das jeder Shop. Aber damals waren wir der erste Shop, der angefangen hat, Schuhe über Moods zu inszenieren. Also neben den neutralen Produktshots sind wir dann hier in unserem Umfeld, haben uns dann teilweise irgendwo auf die Straße gelegt, in irgendwelche alte Gerippe oder dann wirklich auch Models reingesteckt und so weiter und haben halt so On-Feed Moodshots gemacht, die dann halt auch einfach so in den sozialen Medien, das war ja damals für uns, war Facebook extrem wichtig, und die haben dann halt einfach viel, viel besser funktioniert, was dann bei uns auch die Abverkäufe hat nach oben schnalzen lassen, und da hattest du Phasen bei Nike, Adidas und sonstigen Brands und Marken, da haben wir zum Beispiel auch nie irgendwie Schuhe im Preis anpacken müssen. Also wir haben da nie in irgendeiner Weise sagen müssen, es gibt jetzt Sale bei uns, weil wir die Sachen einfach komplett zu 100% abverkauft haben, haben sogar oftmals noch bei den Herstellern anrufen müssen, haben gesagt, hier habt ihr von dem noch, habt ihr von dem noch, und so hat sich das eigentlich alles in der Phase entwickelt.
Also mein Eindruck war immer, ich verfolge euch ja seit der ersten Minute gefühlt, seit, ja, ich glaube, 2012, also nicht ganz die erste Minute, dass sie unheimlich viel Leidenschaft da in das reinsteckt. Ist da so ein bisschen das Geheimrezept und merken die Leute das wirklich? Oder vergleichen am Ende doch alle die Schuhe online und kaufen entweder bei Snipes, Zalando oder okay, ich kaufe halt bei 43,5?
Also ich glaube, dass also da sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile sehr, sehr überzeugt von, dass es gibt gewisse Startup-Konzepte, wo es einfach nur darum geht, Geld zu verdienen. Und es gibt Konzepte, wo man das merkt, dass die Leute hinter ihren Produkten stehen. Und das ist für uns extrem wichtig. Und es würde bei uns, glaube ich, nicht funktionieren. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir auch mit unserem Team mittlerweile irgendwelche Produkte verkaufen, hinter denen niemand steht. Also das, klar würde das funktionieren, rein technisch. Man macht einen anderen Job auf, man macht irgendwie, die Logistik steht grundsätzlich, aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn du wirklich auch Produkte hast, die du verkörperst, die zumindest ein Großteil des Teams, es geht gar nicht darum, dass das gesamte Team jetzt irgendwie immer zu 100% Turnschuhkultur lebt etc., aber das ist ja auch immer so das, was irgendwie spannende Gründungen auch immer ausmacht. Also mir ist ehrlich gesagt, es sind wenige Gründungen, die mich persönlich irgendwie berührt haben, bei denen der Gründer gesagt hat, ja, ich habe das eigentlich nur wegen der Knete gemacht, sondern in der Regel geht es ja auch immer um eine Art Vision, um eine Art Selbstverwirklichung. Und das merkt man, das kommt hoffentlich an.
Also bei mir auf jeden Fall, ich glaube bei einer ganzen Menge anderer Leute auch, weil ja, sonst wärt ihr nicht irgendwie so groß geworden und ihr seid doch ganz schön gewachsen. Seid ihr vielleicht eher eine Community von Sneaker-Liebhabern, die glücklicherweise bei euch die Schuhe kauft? Wenn man sich das so anguckt, was ihr an Follower-Zahlen habt, wie viele Leute euch folgen, was da so eigentlich tatsächlich passiert ist über die Jahre, das habt ihr euch ja wahrscheinlich nicht mal im Ansatz träumen lassen, dass irgendwann mal so viele Menschen irgendwie das gut finden, was ihr eigentlich da macht.
Also der Plan war auf jeden Fall ein anderer. Wenn man wirklich von einem Fail sprechen kann, der sich bis heute durchgezogen hat und einen Plan, der nicht funktioniert hat, war es der Plan, dass der Olli und ich immer gesagt hatten, wir machen es wie die Friseure und Montag bleibt unser Laden zu. Wir verschicken die Bestellungen, die am Wochenende reingekommen sind und dann wollen wir uns gerne vor den Laden setzen, Kaffee trinken, Bier trinken oder nochmal hier in der Nähe auf die Wasserkuppe im Winter eine Runde Snowboarden gehen. Der Plan ist definitiv gescheitert, weil wir das dann schon relativ früh nicht hinbekommen haben. Und ich glaube, gerade heute in der Zeit und in die wir auch gestartet sind, ist es extrem einfach, über YouTube, über Social Media, über Instagram, über alle möglichen Medien zu sehen, wer arbeitet dort, wer sind denn die Nasen, die das machen? Und du siehst sehr, 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 sehr schnell einfach, ob die authentisch sind und kredibil sind in dem, was sie machen. Und für uns ist es ja auch echt wichtig, dort auch nach wie vor uns. Also wir duzen alle unsere Kunden. Alle Kunden werden persönlich angeschrieben, jeder Mitarbeiter. Wir, die mit Kunden sowohl per E-Mail, per Telefon in den Läden in Kontakt stehen, um da auch einfach so diese Persönlichkeit zu vermitteln, weil wir halt ja auch hinter dem stehen oder jede Versandkarte, die bei uns rausgeht, wird händisch von dem, der es gepackt hat, unterschrieben, dass er sich die Bestellung nochmal angeguckt hat. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und heute finden wir das in der jetzigen Zeit nochmal wichtiger, da einfach den Leuten auch zu vermitteln, weil unser Ansatz an der Stelle ist, dass Menschen immer gern bei anderen Menschen bestellen. Und ich finde nichts schlimmer, wie wenn ich mir irgendwie ein tolles, geiles Produkt, von dem ich irgendwie überzeugt bin, und es kommt dann irgendwie so lieblos verpackt daher in irgendeinem viel zu großen Karton. Und dann, keine Ahnung, ist die Verpackung am besten noch kaputt und dann ist das Ganze auf irgendwie, keine Ahnung, so lieblos dahingerotzt. Und da kann man auf jeden Fall mehr Liebe reinstecken in diese Beziehung und in alle Touchpoints, die man dann gegenüber dem Kunden hat, weil letztendlich sind das ja die uns das hier alles ermöglichen, uns und unserem Team. Da probieren wir auch immer allen dann wieder in die ins Gedächtnis zu rufen, dass nicht Olli und ich hier die Gehälter bezahlen, sondern dass letztendlich die Leute da draußen sind. Und wir dürfen ja deswegen auch in dem Fall das so ein bisschen machen, weswegen Olli und ich damals unsere Jobs gekündigt haben, was wir immer machen wollten. Und klingt immer so pathetisch oder nach Glückskeksspruch, aber in dem Fall ja, ist es so, wir leben unseren Traum. Und man muss da ja auch an der Stelle so ein klein wenig demütig, darf man dann auch mal sein, wenn man sieht, ich habe die Möglichkeit, das zu machen. Wir gestalten hier unseren Lebensunterhalt und den von noch einem Team. Und wir können das alle so machen, müssen uns nicht verstellen. Und das ist schon eine sehr, sehr privilegierte Situation. Also das sehen wir bis heute so. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so die Genügsamkeit und die Genugtuung und auch so die Einstellung hier bei einigen, die hier bei uns arbeiten, dass das so ein bisschen auch die grundsätzliche Motivation ist, weil wir alle haben schon bei deutlich beschisseneren Arbeitgebern und Sachen arbeiten müssen. Und wenn man da so ein bisschen so einen Querschnitt bilden kann, dann ja, geht das schon.
Gab es in den letzten 7 Jahre, sind es ja jetzt 7,5, habt ihr hinter euch, so Momente, wo der Traum drohte zu zerplatzen?
Die gab es zu Genüge auf jeden Fall, klar. Also das fängt an mit Vorordern, die man dann irgendwie vielleicht in so einem Grün hinter den Ohren dann irgendwie abgegeben hat und dann steht die Ware und verkauft sich absolut gar nicht und bis zu irgendwelchen Buchhaltungsfehlern, wo dann einfach mal irgendwie Gesamtbeträge dem Konto belastet werden über eine komplette Saison und gerade in den Anfangsjahren, wenn dann irgendwie kein Polster da ist, dann muss man sich in dem Moment dann irgendwie ja so den Schock überwinden und dann irgendwie zusammenreißen und gucken, wie man das doch irgendwie hinbekommt. Ich glaube, das Ding ist, es wird auch wahrscheinlich nie aufhören, dass es Momente gibt, die einen immer wieder irgendwie so an gewisse Grenzen bringen. Aber das macht es ja auch irgendwie interessant. Also wenn jetzt irgendwie alles nur glatt laufen würde die ganze Zeit, dann wäre es ja auch langweilig. Und dann wird man, glaube ich, auch langsam so das, so ganz, ganz schnell so ein bisschen das was, also klar, so das Kämpferherz verlieren, das, wofür man es eigentlich gemacht hat. Und ja, das wird noch so weitergehen, glaube ich.
Wie klappt das denn mit euch beiden so zusammen? Dein Bruder hatte ich ja gewarnt, Misha, irgendwie was mit einem Partner zusammen zu machen. Jetzt kennt ihr euch ja schon ewig, macht das seit 7,5 Jahren zusammen. Wie habt ihr euch so die Arbeit aufgeteilt? Wer macht so was? Und wie hat's da mal so zwischendurch geknirscht? Oder gab's auch da mal den Moment, wo man gesagt hat, so, ich schmeiß hin, der Depp kann das jetzt gerne alleine weitermachen?
Also mein ältester Bruder, der mir damals abgeraten hat, vertritt heute die Meinung, ob der Olli noch einen Bruder hat, weil mit ihm, oder das hat er mir jetzt schon mehrfach gesagt, oder mit Ollis Bruder, wird er auf jeden Fall auch was zusammen machen. Und das ist auf jeden Fall einer der wertvollsten Assets, auch aus der Erfahrung heraus, weil ich meine, ich kenne es ja anders und mein Vater hat sich damals mit seinem Kompagnon überworfen, mein ältester Bruder, und das ist schon was Besonderes, aber wir sind sehr, sehr komplementär. Also Olli ist auf jeden Fall mehr so der Denker. Ich bin auf jeden Fall oftmals für meinen Aktionismus bekannt. Olli ist auf jeden Fall derjenige, der meistens eher denkt, bevor er spricht. Bei mir gibt's Momente, da ist es auch mal andersrum. Aber gerade eigentlich so diese so ein bisschen so diese Kombination aus uns beiden, weil wir aber im Kern absolut die gleichen Vorstellungen haben und auch die gleichen Wertevorstellungen, weil wenn du dann halt, keine Ahnung, da mal wirklich so in das Thema Teamfit, Value Match und sonst was reingehst, haben wir halt jetzt über die Jahre und auch mit so ein paar Extremsituationen kennengelernt, dass wir halt da beide auf jeden Fall gleich ticken, weil du hast gewisse Situationen, da musst du dann entscheiden, lasse ich jetzt hier Geld liegen und stell die Moral in den Vordergrund oder weiß ich nicht, rasieren wir da jetzt den und den, machen wir das ja, nein. Und wenn natürlich dann bei solchen Sachen einfach komplett die Ansichten auseinandergehen, dann ist das ja einfach so der Grund, warum es dann so hagert. Aber meine Frau sagt immer liebevoll, ich führe eigentlich zwei Ehen, die zu ihr und die zu Olli. Und
Olli, siehst du das auch so? jetzt hast du den Moment, jetzt kannst du ein für alle Male.
Soll ich ganz kurz rausgehen?
Jetzt kann ich mit allem aufräumen. Nee, das ist, ich meine, klar, wir sprechen da ja auch irgendwie ab und zu mal drüber, weil es natürlich schon irgendwie so ein kleines bisschen verwunderlich ist auch. Und es ist auch so, dass ich mir, selbst mit meinen besten Kumpels könnte ich mir es nicht vorstellen, dass es so gut funktioniert wiederum. Das ist, glaube ich, eine relativ seltene Konstellation und wir haben uns tatsächlich noch nie so richtig gestritten. Also noch nie. Weil dann, glaube ich, aber wirklich so, und das ist, glaube ich, das Essentielle. Also A, machen wir das beide, also wir haben die gleichen Wertevorstellungen, wir haben aber auch Knete ist uns beiden grundsätzlich scheißegal. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig in so einer Konstellation. Weil sobald es natürlich um Knete geht, dann sind ganz andere Streit, dann gibt es ganz andere Ansatzpunkte für ganz andere Themen. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut. Weil es gab noch nie irgendeine Diskussion bei uns über irgendwelche Themen. Und das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich wertvoll auf jeden Fall.
Definitiv. Also ihr habt es ja selber in der Familie erlebt, da gibt es genug Beispiele irgendwo, ja, wo es eben nicht klappt. Das ist definitiv eine Sache, die man gar nicht gut genug wertschätzen kann, wenn man da gemeinsam seinen Weg geht. Weil ich glaube, dass es nicht nur die doppelte Kraft entfaltet, sondern deutlich mehr, als wenn man das ganz alleine macht, weil man hat sonst niemanden, mit dem man sich austauschen kann. Ja. In dem Moment, wo es wirklich schlecht läuft, gibt es wenige, die einem zuhören, sondern das ist dann halt der Partner zu Hause zum einen, aber auch vor allen Dingen irgendwie der Partner, mit dem man das irgendwo gemeinsam macht. Jetzt seid ihr auch nicht mehr so klein. Ich durfte hier eben so ein bisschen mich umschauen und bin wirklich begeistert, was ihr hier wirklich auf die Beine gestellt habt in diesen 7,5 Jahren. Wie groß ist euer Team jetzt? Was dreht ihr so? Also gar nicht groß über Zahlen reden, aber so mal zum Vergleich. Im Jahr 1, keine Ahnung, 100 Schuhe verkauft, heute 200, 500 oder 1000, um so mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich dieses Wachstum eigentlich anfühlt, wie sich das entwickelt hat. Wie ihr das auch gemeistert habt, das ist ja nun auch nicht von alleine gemacht.
Also wir haben natürlich gestartet. Da war so der Plan am Anfang, dass wir langfristig gerne dahin kommen würden, dass wir 10 Schuhe am Tag verkaufen. In-Store mit online. Das war so die Berechnung unseres Businessplans. Den habe ich neulich auch nochmal in die Hände bekommen, weil ich es einem Kumpel geschickt habe. Da verkaufen wir jetzt auf jeden Fall ein paar mehr am Tag. Wir haben jetzt aktuell ein Team von paar 60 Leuten, die hier bei uns mitarbeiten. Wir arbeiten halt in den verschiedensten Bereichen teilweise Leuten, die wir hier schon seit Kindesbeinen an kennen aus Fulda, teilweise Leute, mit denen ich schon zusammen in den Kindergarten gegangen bin, Leute aber auch inzwischen, die von extern hier nach Fulda gezogen sind, wegen dem Job, also wegen 43,5, die dann auch Spezialisten sind in ihrem Bereich. Also sind wir einfach da wirklich ein bunt zusammengewürfelter Haufen, die halt das Thema Turnschuhe an der Stelle da verbindet. Und so mengentechnisch hat sich natürlich schon deutlich nach oben korrigiert. Also wie es Olli und eben ja schon gesagt hat, dass wir wirklich da beiden nicht so die im Kern die Zahlenfüchse sind, aber wir haben auf jeden Fall schon was für uns eher so dann auch das was es ausmacht, ist die Qualität und die Anzahl der Feedbacks und die Anzahl der Responses. Und das dann haben wir nämlich auch gemerkt als Maßregel, dass das bei uns hier intern das Wichtigste ist. Das heißt, wie oft gelingt es uns, die Extrameile zu gehen, teilweise dann, um auch Wows zu kreieren bei den Endkunden. Das heißt, wenn wir dann konkret Mails oder Bewertungen und Feedback bekommen auf Social Media oder auf den Jobbewertungsplattformen oder an den anderen Stellen von Leuten, die sagen, euer Paket war mega schnell da, ihr habt mir den Arsch gerettet, weil das war jetzt hier noch ein Geschenk für meinen Mann irgendwie zum Hochzeitstag. Ihr habt noch irgendwie das extra für mich verpackt, habt noch eine Spezialbotschaft reingepackt oder so. Das sind dann hier bei uns im Team echt so die Antriebsmomente. Also wir reden gar nicht abends so darüber, was ging heute an Paketen raus oder sonst wie, sondern wirklich dann so die Fälle, wo es uns gelungen ist, da dann irgendwie so ein klares Wow zu kreieren und vielleicht irgendwo durch ein besonderes Verhalten oder hast ja die kuriosesten Anfragen dann, da dann halt wirklich so die Bereitschaft zu zeigen, ey, wir gehen hier die Extrameile, und das inspiriert dann hier auch alle und das juckt dann auch intern unser Team.
Ihr habt das eben angerissen, dass euch natürlich dieser Sneaker-Hype in den letzten 5-6 Jahren extrem geholfen hat. Sneaker sind überall, sind jetzt definitiv Mainstream. Alle großen Modemarken haben irgendwie Sneaker-Linien aufgelegt. Wie groß ist eure Sorge, dass das irgendwann wieder kippen könnte? Kann der Moment kommen, dass Sneaker wieder so ein bisschen in die Nische zurückgehen und die Leute andere Schuhe tragen? Und was würde das für euch bedeuten? Oder glaubt ihr eher, das ist wie, weiß ich nicht, Jeans, die wird es immer geben, das ist Mainstream, aber es gibt andere Formen, andere Abmessungen und ähnliches?
Also wir machen uns ja letztendlich die letzten 3 Jahre schon so ein bisschen darum Gedanken oder die letzten 4 Jahre, wann kommt der Punkt, an dem das Ganze irgendwie abflacht, weniger wird. Also klar, hast du jetzt mittlerweile eine Sättigung im Markt, das definitiv. Du hast im Moment einfach, klar, durch diesen extrem schnellen Wachstum ist natürlich jetzt auch so der Moment, wo einfach zu viel Ware am Markt ist, zu viele Anbieter am Markt sind. Aber an sich glaube ich nicht, dass es nochmal irgendwann rückläufig wird, weil es, wie du schon gesagt hast, ist eine komplett neue Kategorie. Also warum, also aus welchem Grund sollen jetzt, also als wir angefangen haben, haben Frauen generell keine Turnschuhe gekauft, bis auf wenige Ausnahmen.
Genau.
Was sollte jetzt der Grund sein, warum Frauen keine Turnschuhe mehr kaufen sollten? Weil sie bequem sind, weil sie irgendwie, also das ist ja, also der Turnschuh bringt ja an sich auch noch Vorteile mit sich, die ihn sozusagen dafür prädestinieren, dass er neben einem Ballerina und einem High Heel seine Berechtigkeit hat. Und ich glaube nicht, dass es tatsächlich weniger wird. Jetzt findet definitiv so eine Marktbereinigung statt und bis sich das irgendwo auf einem gewissen Level eingependelt hat. Das ist gerade so die Phase und das wird jetzt noch ein bisschen andauern, denke ich.
Ihr seid jetzt beide unterdessen Papa, habt Kinder und ihr könnt ja nicht stillsitzen. Ihr habt noch ein neues Projekt gestartet. Erzählt auch dazu noch ein bisschen. Meine Jungs, ist das so ein bisschen aus dem Älterwerden der Gedanke dazu entstanden, zu sagen, nee, wir machen nochmal irgendwas anderes oder der Grund, so ein bisschen zu diversifizieren, einfach sich nochmal auf was anderes zu konzentrieren oder die Lust nochmal, auch nochmal was Neues an den Start zu bringen, nochmal quasi so eine neue Geschichte zu starten?
Also Olli sagt immer liebevoll, bei 43 hatten wir eine Schnapsidee und bei meinen Jungs sind wir ins Fass gefallen. Wir haben halt genau das, was du gerade gesagt hast. Also wir sind ja jetzt auch keine Anfang 20 mehr, sondern haben jetzt auch ein paar neue Perspektiven, die dazugekommen sind. Und wir lieben nach wie vor das Thema Turnschuhe, so wie eh und je und wir sind auch genauso geflasht bei irgendwelchen neuen guten Stories und neuen Produkten und so weiter, aber zu dieser Turnschuh-Leidenschaft sind halt neue Felder dazugekommen, weil Olli und ich dann das, was wir halt so in den letzten Jahren mit den Turnschuhen veranstaltet haben, auch festgestellt haben, dass es inzwischen in den ganzen anderen Bereichen, ob das jetzt der Outdoor-Bereich ist oder der Gadget-Bereich oder der Essensbereich oder der Genussbereich oder was auch immer, dass es da einfach Typen gibt, die teilweise auch früher sogar im Turnschuhbereich gearbeitet haben und die sich jetzt in anderen Feldern selbstständig gemacht haben und diese Begeisterung dann dort für gute Marken mit guten Stories und guten Geschichten gibt's da auch. Und wir haben dann halt immer wieder festgestellt und uns ertappt, wie wir mit unseren Jungs genau über diese Stories gesprochen haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir einen Garten und habe dann halt festgestellt, dass mir das dann nicht so scheißegal ist, wenn ich dann da irgendwelche Sachen irgendwie umgrab oder irgendwelche Sachen dann Bäume schneid oder irgendwie ganz, ganz viele andere Sachen. Und habe mich dann immer mit anderen Jungs ausgetauscht, genau, was ist jetzt da die, was ist jetzt das beste Werkzeug, was sind da die geilsten Sachen, was ist das beste Messer für das, was ist hier in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ja, so hat sich dann in den letzten Jahren da auch noch so eine Parallelwelt bei uns erschaffen, die wir ja dann auch in 43,5 angefangen haben abzubilden. Aber es war dann halt schon so ziemlich weirdo, wenn du in eigentlich einem Sneaker-Store dann auf einmal immer mehr Brands aus anderen Bereichen. Ich meine, wir haben dann angefangen, eigene Wurst zu machen. Wir haben dann angefangen, eigene Schokolade zu kreieren. Wir haben irgendwelche Auto-Accessoires. Wir haben dann Messer-Brands mit aufgenommen. Wir haben dann irgendwelche Made in USA kleine Messermanufakturen gelistet und haben auch gemerkt, wie sehr uns dieser Bereich zusätzlich noch Spaß macht. Aber haben halt immer gemerkt, dass natürlich von der Thema Authentizität wir als Sneaker Store an unsere Grenzen stoßen. Auch verschiedene Brands, die uns dann gesagt haben, ja, ihr seid echt gute Jungs und wir könnten uns das auch vorstellen mit euch, aber das Konzept Sneaker Store ist halt dort an der Stelle so der limitierende Faktor. Und ja, nach so einer gewissen Zeit haben wir dann gesagt, was können wir da machen? Was gibt es noch nicht? Was sehen wir vielleicht so im Ausland an verschiedenen Konzepten, die es da gibt, die uns flashen? Und dann war es am Ende des Tages eigentlich wieder eine egoistische Entscheidung zu sagen, das gibt es jetzt so hier noch nicht in Deutschland. Wir machen das jetzt selber. Und aus der Motivation heraus ist dann meine Jungs entstanden. Und man kann es jetzt gar nicht so zusammenfassen in einem Satz. Aber was definitiv der Fall ist, dass für alle Männer oder die Männer beschenken wollen, du fündig werden könntest. Und wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr stolz drauf. Und so langsam nimmt das Projekt auch jetzt gute Fahrt auf. Und wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich, dass wir so für den einen oder anderen Jungen da draußen einen Anlaufpunkt werden. Und gerade macht es einfach extrem viel Spaß, das Ganze.
Genau, das Ganze bisher nur online. Warum da kein eigener Laden?
Doch, wir haben sogar einen eigenen Laden.
Was?
Der ist bei uns neben dem Laden hier in Fulda, weil die Fläche hat sich angeboten. Das war immer unser kleines Event-Space gewesen für so Releases. Also der war die ganze Zeit in der Anmietung. Und der Meine Jungs Store, also das ist natürlich der internationale Flagship Store, weil es gibt ja nur den einen.
Genau.
Ist immer Freitag und Samstags hat er offen, also immer zum Wochenende hin. Oder ansonsten können natürlich auch die ganzen Meine Jungs Artikel im 43,5 Laden direkt nebenan natürlich auch unter der Woche abgeholt werden, weil ja auch der Click and Collect Bereich bei uns wichtig ist. Aber klar, Fokus bei meinen Jungs liegt auch sehr, sehr viel auf dem Online-Shop. Aber jetzt gerade, weil es demnächst dann zum Beispiel so Bierproben geben wird oder gewisse Produktvorführungen, Messerschärfkurse, so Sachen. Deswegen ist auch der Laden kein klassischer Retail-Space, sondern es ist in der Mitte eine große Theke, es gibt eine Bierzapfanlage, es gibt einen eigenen Thekenbereich in dem Laden. Also es ist wirklich da auch wieder mehr so ein Mini-Event-Space, in dem man vielleicht am Ende des Tages sogar auch noch dann ein paar Produkte mitnehmen kann dann.
Großartig. Wo glaubt ihr, seid ihr in 5 Jahren? Habt ihr irgendwie einen Plan? Habt ihr irgendwie, das hört sich nicht so an, als hättet ihr große Pläne gemacht. Das ist das Schöne bei euch, dass sich das so anfühlt, als wäre das also natürlich gekommen. Meine Jungs hört sich so ganz natürlich an, wie die Idee dazu entstanden ist, die Idee irgendwie zu Sneakerize zum Sneakerblock hört sich so natürlich an und daraus ist 43,5 entstanden. Lasst ihr es einfach so auf euch weiter zukommen?
Also wir haben natürlich schon so ein bisschen Ehrgeiz mittlerweile auch an das eine oder andere Projekt auch dran gehängt. Insbesondere bei meinen Jungs, weil wir halt da auch ganz, ganz viel anders machen als bei 43,5. Insbesondere was jetzt irgendwie die ganze Shop-Konzeption angeht etc. Also wir versuchen schon, so das, was wir irgendwie so an E-Commerce-Know-how dann irgendwie auch in den letzten Jahren gesammelt haben, so ein bisschen da reinzupacken. Und das juckt natürlich jetzt schon auch zu sehen, wie funktioniert das Ganze dann auch. Entsprechend haben wir natürlich schon uns so ein bisschen einen Zahlenplan aufgestellt etc. für die ganzen Projekte. Aber ich glaube, so das Wichtige ist, und das haben wir jetzt auch bei meinen Jungs gemerkt, es gibt bei manchen Sachen, bei den richtigen Sachen gibt es nie einen Plan. Das war jetzt auch, weil wir letztendlich seit, ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahren überlegen wir irgendwie mit dem gesamten Team. Wir haben zum Teil schon irgendwie Workshops mit dem ganzen Team gemacht. Was könnte noch so ein Projekt sein, was wir irgendwie nebenbei noch aufmachen? Und dann kam das irgendwie durch so einen Zufall irgendwie. Also eigentlich haben wir die ganzen Sachen schon irgendwie verkauft. Wir haben irgendwie schon alles Mögliche dann irgendwie Gussbratpfannen von Polar irgendwie im 43,5 Shop verkauft. Fahren irgendwie für jede Weihnachtsfeier gehen wir irgendwie in die Natur raus und sitzen am Ende irgendwie vorm Lagerfeuer zusammen, aber keiner ist auf die Idee gekommen, da vielleicht irgendwie draus zu machen. Und irgendwann war der Moment da und wir haben es irgendwie so erkannt und dann funktioniert es auch. Aber ich glaube, diese Momente, die sind ganz, ganz selten. Und das ist, glaube ich, auch so das Wichtige, wenn man erkennt, dass da was ist, wenn da so ein bisschen was kribbelt, dann muss man das auch durchziehen. Und dann muss man auch irgendwie dranbleiben. Und das war jetzt auch gerade für uns dann auch eine relativ große Challenge, das wirklich so neben dem normalen Betrieb dann irgendwie auch wirklich dann auch komplett alles umzusetzen, weil du natürlich mittlerweile einen ganz anderen Anspruch hast, irgendwie als vor 7 Jahren. An die Architektur, an die ganzen Prozesse, die dahinter hängen, etc. Und das ist jetzt schon auf jeden Fall ein ziemlich großes Ding für uns persönlich, auch wenn es jetzt noch relativ klein ist. Und das ist so erstmal der Fahrplan. Und natürlich, also wir sind in der Regel nie diejenigen, die uns irgendwie so ein bisschen auf dem ausruhen, was wir irgendwie bis dato geschafft haben. Das heißt, wir haben jetzt auch für 43,5 viele, viele Weiterentwicklungen, haben da so einen Fahrplan für, insbesondere dann auch für unser 10-jähriges 2021, wo wir dann auch jetzt so die nächsten 1,5 Jahre noch gut Gas geben müssen. Ja.
Ich bin gespannt, was da kommen wird. In 1,5 Jahren bin ich auf jeden Fall zum Geburtstag hier, versprochen. Das kann ich mir nicht entgehen lassen.
Sehr gerne.
Und vielleicht noch als letzte Frage so ein bisschen, du hast es gerade angesprochen, so da liegt eine Idee, die ist da, dieses Ideen haben, das ist ja relativ einfach, für viele ist sie dann irgendwo sichtbar, aber das dann tatsächlich auch zu machen. Also was würdet ihr so ein bisschen den Leuten mit auf den Weg geben, die irgendwie selber so eine Idee haben und spüren, da ist was, die dann auch auf die Straße zu bringen, weil das ist ja für viele ein Riesenproblem. Ich werde ganz oft angesprochen, ich habe da eine Idee, aber wie soll ich das machen? Was gebt ihr so, würdet ihr so Leuten mit auf den Weg geben?
Es gibt so eine kleine Geschichte, die handelt von zwei Zwillingen, also einem Zwilling, zwei Brüdern. Und die Eltern der Brüder, die sind beide 5 Jahre alt. Die Eltern der Brüder wollen mit den beiden ein Experiment machen, weil der eine ist extrem optimistisch und der andere ist so ein ganz großer Pessimist. Und sie legen abends den beiden, die schlafen schon beide in ihrem eigenen Kinderzimmer und dem Pessimisten legen sie das ganze Zimmer voll mit Geschenken, mit ganz tollen Sachen, richtig, also das ganze Zimmer voll, packen das alles ein, schreiben seinen Namen drauf und dem Optimisten, dem legen sie einen Pferdeapfel in das Zimmer und am nächsten Morgen machen die beide auf und der Pessimist guckt in sein Zimmer rein und denkt sich, oh, wow, was ist denn hier los? Hier sind ja überall, das ist ja alles voll Geschenke, da steht überall mein Name drauf. Aber was mache ich denn jetzt mit den Geschenken, wenn jetzt meine Freunde kommen, die sind ja dann bestimmt voll neidisch auf mich und für das da hinten, da habe ich das ja was elektrisch, das ist ja elektrisch, da habe ich ja gar keine Batterien dafür. Und der Optimist sieht, als er aufwacht, den Pferdeapfel, rennt durch das Haus, trifft seine Eltern und die Eltern fragen ihn, hey, was ist denn los? Ich habe einen Pferdeapfel in meinem Zimmer gesehen, hier muss irgendwo ein Einhorn sein. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn man so eine Chance sieht, das ist so dieses Optimisten-Ding und das Pessimisten-Ding, man kann sich's natürlich schwer machen und kann die Batterien suchen und kann sich irgendwie die Argumente dafür zurechtlegen, was nicht anzugehen. Aber manchmal sind die Chancen auch so klein und trotzdem steht da irgendwo das Pferd, das Einhorn und wenn es nur ein Pony ist. Aber dann wirklich so diese, das ist, glaube ich, einfach so ein Grundeinstellungsding. Und ich meine, Mischas große Lebensweisheit habe ich jetzt mir mittlerweile tatsächlich nach 7 Jahren auch so ein bisschen zu eigen gemacht. Starte die Sachen lieber unperfekt, als sie perfekt nicht zu starten.
Also Olli arbeitet da noch an sich dran, weil der Spruch heißt, lieber unperfekt starten, als perfekt warten.
Ja. Aber ich glaube so, zusammen habt ihr das gut, ganz gut hinbekommen. Der eine, der immer schon losrennt, ohne.
Ich würde jetzt lügen, wenn es nicht einige Ratschläge gibt, die der Olli schon mir hat an der Stelle. Aber das ist wirklich so, was man jedem so geben kann, weil in der Regel geht es uns allen echt sehr, sehr gut. In der Regel, glaube ich, kann man immer wieder so sagen, man fällt auf die Füße und lieber einfach das ausprobieren, danach irgendwie um Verzeihung fragen, als die ganze Zeit um Erlaubnis zu bitten, wenn man was gemacht hat und vielleicht gegen die Wand gerumst hat und einfach auch wirklich mal loslegen und es machen, weil ich glaube am Ende, und das war immer so bei mir das Ding, ist es halt so die Sache, dass man im Nachhinein oder wenn man irgendwann, keine Ahnung, ein paar Jährchen älter ist und dann so auf sein Leben zurückguckt, dass man eher die Sachen bereut, die man nicht gemacht hat, als die Sachen, die man gestartet hat, die einem dann vielleicht nicht gelungen sind. Aber ja, ich habe da so einen inneren Brummkreisel in mir, der auf einer relativ hohen Drehzahl dreht und mir macht es einfach viel mehr Spaß, dann die Sachen einfach auszuprobieren und vielleicht im Nachhinein über so die Fails zu sprechen, warum es dann nicht geklappt hat. Das war ja auch so damals so die, um das an der Stelle auch nochmal zu droppen, die große Inspiration in unserer Anfangsphase, wie wir zu dir gekommen sind, Jürgen, mit dem Interview, glaube ich, damals beim ADC, was du gegeben hast, und wo wir dich noch gar nicht kannten, Olli mir das irgendwie nur gezeigt, also klar, Act Directors Club, durch so unsere Werbefuzzi-Phase kannte man natürlich, und wo wir dann gesagt haben, boah, was ein geiler Typ, überleg mal, stellt sich da hin, und du hast ja eigentlich ganz offen und ehrlich gesagt, was auf so einem Weg alles nicht funktioniert, ne, und das war damals auf jeden Fall eine riesengroße Motivation für uns zu sagen, schön, dass es anderen auch so geht und nicht nur uns, ne, an der Stelle.
Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte, aber ich kann nur den Hut vor euch ziehen, was ihr hier die letzten Jahre geschaffen habt. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich wünsche euch für alles, was da kommt, irgendwie ganz viel Glück, dass ihr einfach so weitermachen könnt, wie ihr das für richtig haltet. Geld ist da, glaube ich, keine Maßgröße, die man euch wünschen müsste, sondern einfach macht das weiter, worauf ihr Bock habt und strahlt das weiter aus. Das würde ich euch für die Zukunft wünschen und ich hoffe, wir sehen uns in ein paar Jahren wieder und machen dann die nächste Folge und dann gucken wir mal, was ihr bis dahin alles noch auf die Straße bekommen habt. Vielen, vielen Dank euch beiden. Danke, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön.
Vielen Dank an dich.